Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird, in aller Ewigkeit, unser Herr, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wir haben zu Beginn des Gottesdienstes gesagt, wir wollen uns heute beschenken lassen von den wunderbaren Texten der Perikopenordnung. Und so habe ich uns ein ganz fantastisches Wort mitgebracht aus dem Johannesevangelium, aus dem 8. Kapitel. Wir wollen als Predigtext hören die Verse 2 bis 11. Frühmorgens kam Jesus wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm. Und er setzte sich und er lehrte sie. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau beim Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber, ihn zu versuchen, damit sie ihn verklagen könnten. Aber Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie weg, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und fragte sie: Wo sind Sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie antwortete: Niemand, Herr. Und Jesus sprach: So verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir herzlich Dank sagen für diese Verse aus dem Johannesevangelium, die du uns schenkst für diesen Sonntag, für unser Leben und für unseren Glauben. Und wenn wir jetzt die Predigt über diese Verse hören, Herr, wollen wir dich bitten, dass du uns die Bedeutung dieser Worte für unser Leben erschließt. Das wird nur dann gelingen und geschehen können, wenn du uns deinen guten Heiligen Geist schenkst. Und darum wollen wir dich jetzt alle miteinander bitten für diese Predigt. Segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, als ich auf das Gymnasium gekommen bin, ist es üblich gewesen, im Deutschunterricht in jedem Schuljahr, jedem Halbjahr, zwei so Reklamheftchen für uns als Schüler zu lesen. Es sind immer wieder dann die Lehrer gekommen, die Deutschlehrer, und haben uns dann alles Mögliche aus der deutschen Literatur gegeben halt, zum Beispiel Lessings Emilia Galotti, Goethes Die Leiden des jungen Werthers, oder Theodor Storm, der Schimmelreiter, und das mussten wir dann so bis zur Jahrgangsstufe 13 durchlesen, und dann ist man so ein bisschen durch die wichtigsten Werke durchgekommen. Ich denke, Sie alle kennen auch noch diese kleinen gelben Reklamheftchen, die man dann gelesen hatte mit all den Inhalten. Man hat das irgendwann gelesen und so mit den Jahren vergisst man das natürlich, zumindest mir geht das so, was da drin steht. Und irgendwann bin ich im Internet auf einen Kanal gekommen, da ist jemand auf die Idee gekommen, in so 10-Minuten-Clips dieses verborgene Wissen, was man mal erworben hatte, wieder so ein bisschen aufzufrischen. Und da gibt es so einen Kanal, der heißt Weltliteratur to go. Und da werden eben diese Werke nochmal kurz vorgestellt auf so eine bisschen komödiantische, witzige Art und Weise. Und zwar geht er hin an so Playmobil-Figuren, stellt immer so eine Figur hin und erzählt dann so ganz kurz, prägnant, aber auch so ein bisschen modern, was mit diesen Figuren los ist, und er arbeitet so nochmal diesen Klassiker. Und wenn man den gelesen hat, weiß man sofort, okay, ich bin wieder drin, und 10 Minuten hat man nochmal so ein Update und kennt sich nochmal so ein bisschen besser aus. Warum erzähle ich Ihnen das? Weil ich diese Methodik heute gewählt habe, um Ihnen diesen Predigtext nochmal nahe zu bringen. Ich habe jetzt nicht irgendwelche abstrakten Überschriften gebraucht, sondern heute haben wir auch 3 Punkte, aber ich möchte anhand der Protagonisten, also der handelnden Personen, Ihnen das nochmal nahe bringen, was an biblischem Inhalt, was an biblischen Wahrheiten hier drin steht. Und so wie in diesem Weltliteratur to go dann irgendwelche Werke vorgestellt werden, zum Beispiel Schillers Die Räuber, wenn dann der Vater Mohr vorgestellt wird, der Karl Mohr, der Franz Mohr, so auch jetzt hier. Ich möchte anhand der Personen das entfalten halt, ohne natürlich die Playmobil-Figürchen zu haben, sondern einfach nur Kraft des Wortes, dann aber den Text zu erschließen. Es sind drei Personen oder Personengruppen, die hier handeln. Es ist erstens die Frau, die Ehebrecherin. Es ist zweitens sind es die Ankläger, die Pharisäer und Schriftgelehrten. Und es ist drittens der Herr, es ist Jesus Christus. Überschrieben habe ich die Predigt eine Lehrgeschichte biblischer Wahrheiten. Und anhand dieser drei Personen wollen wir dem nachgehen. Das ist als erstes die Frau. Und an dieser Frau können wir biblische Wahrheiten lernen. Denn diese Frau wird im Prinzip in dieser Geschichte mit einem Dreifachen gekennzeichnet. Sie ist erstens Täterin, Sünderin, sie ist zweitens Opfer und sie ist drittens Gesegnete. Diese Frau, sie ist Täterin. Das wird übrigens deutlich, dass sie Täterin ist, auch bei allen Überschriften in den meisten Bibeln, die wir haben in den Übersetzungen. Die Überschriften gehören ja nicht originär zum Urtext dazu. Fast in jeder Bibel werden Sie finden, wenn dann eine Überschrift drinsteht, Jesus und die Ehebrecherin. Da wird schon in der Überschrift deutlich, Opfer. Man könnte ja auch eine andere Überschrift wählen für diese Perikope. Man könnte ja auch sagen, Jesus und die hartherzigen Schriftgelehrten. Die Frau ist ja im Prinzip relativ passiv. Die Aktiven sind hier die Schriftgelehrten. Man könnte da ja auch einen Schwerpunkt drauf legen. Nein, in der ganzen jahrhundertelangen Tradition der Auslegung und Übersetzung dieser Perikope ist immer wieder sie im Vordergrund als Täterin, die Ehebrecherin. Und das ist ja hier auch evident. Die Perikope, die Verse sagen es aus. Sie ist auf frischer Tat ergriffen worden. Da gibt es nichts zu rütteln, gar nichts dran. Ehebruch. Und dann ist das damals, vor 2000 Jahren, nicht auf derselben Stufe gewesen wie heute. Wenn Sie heute Ehebruch machen, kann es vielleicht sein, Ihr Partner verzeiht Ihnen, dann ist es nicht weiter dramatisch, zumindest bei der Welt. Damals aber und vor Gott ist Ehebruch etwas anderes. Es ist eine schlimme Sünde. Die Bestimmungen des Gesetzes im damaligen Judentum waren eindeutig. Sie können das nachlesen, 3. Mose 20 oder 5. Mose 22. Eindeutige Bestimmungen für den Ehebruch. Klar und hart. Wer aber im Ehebruch erwischt wird, der ist des Todes schuldig. Und so treten sie eben auch hier hervor, das wissen Sie, dass diese Frau Täterin ist und die Ankläger bringen sie eben auch mit dieser Anklage vor. Aber es ist eindeutig, sie ist nach den damalig geltenden Maßstäben schuldig. Sie ist Täterin. Jetzt kann man schnell sagen, oh, sie ist die Täterin, aber da haben wir ja nichts mit zu tun. Wir begehen ja keinen Ehebruch. Aber wir haben gesagt heute, wir gucken hier auf biblische Wahrheiten in diesem Lehrtext. Wenn wir wissen, was Jesus zuvor gesagt hat, vor dieser Geschichte bei der Bergpredigt, als er den Menschen gesagt hat, nicht nur wenn ihr in actu Ehebruch betreibt, sondern wenn ihr nur denkt, ich würde gerne mit diesem Mann, mit dieser Frau Kontakt haben, Dinge tun, die eigentlich nur zur Ehe gehören, dann haben wir schon die Ehe gebrochen und gegen dieses Gebot schuldig. So hat Jesus das Gesetz radikalisiert und verschärft. Das heißt, wenn wir jetzt über diese Frau nachdenken, dass sie Täterin ist, dann nicht aus einer Position, wo wir sagen können, naja, sie, aber wir nicht, nein. Wir sind wie sie Täterin. Und das ist das, was die biblische Wahrheit ist. Und so wie ich manchmal vergessen habe, was in so einem Reklamheftchen drinsteht, so vergessen wir immer wieder, was die Bibel uns sagt, dass wir allesamt Sünder sind und der Gnade vor Gott ermangeln. Dass wir alle Täter sind und dass auch wir Ankläger haben. Bei uns sind es keine Schriftgelehrten damals, die uns packen und dann irgendwie anklagen wollen und steinigen wollen. Denn das war die Todesstrafe, die darauf stand. Nein, bei uns ist es der Widersacher, der Teufel, der kommt und der uns ob unserer Sünde anklagt, unverklagt. Die Frau ist Täterin, wie wir Täter sind. Ein zweites, was diese Frau ist, sie ist Opfer. Ja, sie ist Täterin, sie hat diesen Ehebruch begangen, aber sie ist auch Opfer, und zwar Opfer in mehrfacher Hinsicht. Sie ist einmal Opfer, und da rege ich mich dann drüber auch wenn ich jetzt nicht irgendwie als feministischer Theologe da bekannt wäre halt, aber das ist schon etwas ganz Besonderes und Bemerkenswertes, dass man sagt, ja, sie wird zu Jesus gebracht, über sie will man das Urteil sprechen, aber der Mann, der ja auch dabei gewesen ist bei dem Ehebruch, der ist nicht dabei, der bleibt einfach draußen. So ist das ja manchmal im Leben. Es sind auch viele andere mitbeteiligt, aber auf einmal trifft es nur mich. Auf einmal bin ich nur da. Ich bin das Opfer. Wird sie vielleicht gedacht haben in der Situation, wo ist er denn, der sie vielleicht, das kann man nur spekulieren, verführt hat, die vielleicht sich gar nicht so richtig wollte, aber sie ist jetzt auf jeden Fall alleine da, der Mann steht nicht neben. Ja, aber das ist nur das Geringste, wo sie Opfer ist. Sie ist Opfer auch einer gesellschaftlich-politischen Intrige. Die Schriftgelehrten und Pharisäer, die bringen sie ja zu Jesus, um sie zu benutzen. Denen geht es überhaupt gar nicht um diese Frau. Die wird nur als Mittel zum Zweck gebraucht. Es geht ihnen darum, Jesus anzuklagen. Und da ist ihnen das Leben dieser Frau egal. Man kann auch darüber nachdenken, ob die vielleicht bewusst auf so eine Situation gezielt haben oder ob sie vielleicht sogar, das ist jetzt aber Spekulation, vielleicht auch darauf angesetzt haben, auf diese Frau, um eine Gelegenheit zu haben. Aber ich kann mir schlecht vorstellen, dass das rein zufällig gewesen ist. Man hätte die Frau ergriffen und einer sagt dann, ja, jetzt hiermit wollen wir jetzt Jesus so ein bisschen austricksen, sondern ich glaube eher, dass das geplant gewesen ist. Aber jedenfalls, und das bleibt für die Frau stehen, sie ist nur Mittel zum Zweck und stellt das auf einmal fest. Mein Leben spielt gar keine Rolle, ich bin hier Teil in einem viel, viel Größeren. Das kennt ihr vielleicht auch manchmal so nach dem Motto, gerade auch wenn ihr jetzt von der Arbeitslosigkeit bedroht seid, so nach dem Motto, wenn ihr auf einmal zur Nummer werdet halt mit vielen Dingen, ich werde nur so als Nummer gebraucht, ich bin Mittel zum Zweck, ich bin Opfer. Und auch das sagt die Bibel immer wieder, wir sind sowohl Täter wie auch Opfer. Aber sie ist nicht nur im Blick darauf, dass sie alleine angeklagt wird, Opfer, nicht nur im Blick darauf, dass sie von diesen Anklägern als Mittel zum Zweck gebraucht wird, sie ist auch Opfer im größten und schlimmsten Sinne, sie ist Opfer der Sünde. Die Bibel lehrt, dass der Sünde Sold der Tod ist. Und ich stelle mir vor, was die Frau in diesem Moment gedacht hat, als sie erwischt worden ist, als die Pharisäer und Schriftgelehrten sie gezerrt haben und für sie klar ist, jetzt werden gleich die Steine fliegen, was anderes habe ich nicht zu erwarten. Und dass sie dann vielleicht bereut hat, hat gesagt, hätte ich bloß nicht das getan, was ich eben getan habe mit dem Ehebruch. Jetzt sehe ich, was der Sünde Sold ist. Jetzt werde ich den Tod bekommen. Und das ist nicht nur ihre Situation, sondern das ist eben auch unsere Situation. Ich habe im ersten hier gesagt zu ihrer Person, sie ist Täterin wie wir, aber sie ist auch Opfer wie wir. Wenn wir sündigen, dann sind wir des Todes schuldig. Und es ist egal, ob die Sünde groß oder klein ist. Sünde ist Trennung von Gott und heißt letztlich den Tod. Aber sie ist eben nicht nur Täterin und Opfer. Sie ist vor allen Dingen das Dritte. Diese Frau ist eine Gesegnete. Sie ist eine Gesegnete. Denn das passiert hier in dieser Geschichte. Sie kommt dann zu Jesus. Sie ist in einer verzweifelten Situation. Eigentlich gibt es nur noch die Steine, die jetzt kommen. Sie hat das auch ein Stück weit vom Gesetz her verdient. Sie ist Täterin, aber sie ist auch Opfer. Aber dann kommt sie zu Jesus und Jesus kümmert sich um ihr Todesurteil. Er hebt es auf und er gibt ihr eine neue Chance. Und auch das ist das, was für uns passiert, wenn wir zu Jesus kommen. Dass wir, die wir in dieser Welt Täter und Opfer gleichzeitig sind, dass wir immer wieder erleben dürfen, dass Jesus das eigentlich über uns bestehende Todesurteil aufhebt. Sei es, dass es uns persönlich trifft, dass wir Täter sind, oder aber auch, dass andere Menschen uns etwas Böses wollen. Jesus hebt es auf. Übrigens, diese Ambivalenz menschlicher Existenz, dass wir sowohl Täter und Opfer sind und das vergebende Handeln Jesu brauchen, das werden wir gleich auch nochmal thematisieren, wenn wir das Vaterunser sprechen. Wenn wir dann nämlich sagen halt, vergib uns unsere Schuld, das meint, wir sind Täter, wie auch wir vergeben unseren Schuldiger, dass wir durch die Gnade Jesu in die Lage versetzt werden, auch anderen zu vergeben. Und das ist das wunderbare, segnende Handeln Jesu, was auch wir erleben dürfen, wenn wir zu ihm kommen, ob als Täter oder Opfer, dass wir erleben dürfen, dass Jesus uns frei macht von unserer Schuld, die wir getan haben, aber eben auch von dem, was andere Menschen mit uns Falsches tun. Die Frau ist eine Gesegnete, weil sie zu Jesus kommt und das ist das Finale. Und wir sind Gesegnete, wenn wir zu Jesus kommen, ganz gleich, was wir an Schuld getan haben oder was an uns gemacht worden ist. Das ist das Erste, was wir lernen wollen, noch einmal an dieser Frau, dass wir sowohl Täter sind, dass wir auch Opfer sind, aber dass wir gesegnet werden, wenn wir zu Jesus kommen. Eine zweite Personengruppe, die ich Ihnen vorstellen möchte, das sind die Ankläger. Und wir wollen von den Anklägern nochmal biblische Wahrheiten lernen. Und bei den Anklägern sind es wieder drei Punkte, die für mich wichtig sind in dieser Geschichte, die ich Ihnen mitgebracht habe. Die Ankläger sind erstens die Lieblosen, sind zweitens die Versucher und sind drittens die Bekehrten. Die Ankläger, die Lieblosen. Ja, da könnte man sagen, Herr Pastor Latzel, das ist ja vermeintlich der geringste Vorwurf, den man diesen Menschen machen kann, dass sie lieblos seien. Das sind ja ganz hinterhältige, mordlüsternde Menschen, denen das Leben dieser Frau gar nichts bedeutet und die sich noch gegen Gott, gegen Jesus Christus wenden. Und doch ist dieser vermeintlich so geringe Vorwurf der Lieblosigkeit bzw. diese Etikettierung geistlich gesehen der schwerwiegendste. Lieblosigkeit ist etwas ganz Furchtbares und aus Lieblosigkeit entstehen unglaublich viele schlimme Dinge. Ich denke, Sie alle kennen diese wunderbaren Worte aus 1. Korinther 13. Da heißt es in den ersten drei Versen, wenn ich mit Menschen und Engeln Zungen redete und hätte die Liebe nicht, ich wäre ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Wenn ich prophetisch reden könnte, wüsste alle Geheimnisse und hätte alle Erkenntnis und allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte, hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Die Ankläger machen nach außen nichts falsch. Die sind ganz knallhart beim Gesetz. Aber das, was ihnen fehlt, ist die Liebe. Die Liebe zu dieser Frau und erst recht natürlich die Liebe zum lebendigen Gott. Und weil die nicht da ist, kommt es eben zu dieser Eskalation, zu dieser Situation, dass die Frau kurz vor ihrem Todesurteil steht und sie auch versuchen, Jesus reinzulegen. Lieblosigkeit. Und das ist etwas, woran wir uns erinnern wollen, auch wenn wir diesen Text hören. Nicht, dass wir uns auch über die Ankläger stellen, sondern immer wieder prüfen wollen, wo ist denn bei mir Lieblosigkeit? Der große Theologe Augustin hat mal einen wichtigen Satz gesagt als Zusammenfassung der christlichen Ethik. Liebe und tue, was du willst. Liebe und tue, was du willst. Dann bist du vor vielen, vielen, vielen Schaden gefeit. Wenn etwas wirklich aus tiefer, ehrlicher Liebe heraus passiert, dann dürfen wir wissen, dass die Dinge in aller Regel vollständig in Ordnung sind. Aber wo die fehlt, da kann manches nach Gesetzestext wie hier bei den Anklägern so richtig sein, aber es wird in der Summe total falsch. Liebe und tue, was du willst. Es gibt eine schöne Geschichte über den schottischen Aufklärer und Atheisten David Hume, ein sehr intelligenter Mann, aber eben leider nicht gläubig. Der lebte so um 1750 in Edinburgh. Und das war damals in Schottland reformiert und sehr gläubige Gegend. Und er war bekannt für seine atheistischen, gotteslästerlichen Thesen. Und es gab einen Presbyter, also einen Ältesten der Gemeinde, der ganz klar am Wort war und der diesen David Hume abstoßend gefunden hat. Und weil Edinburgh damals nicht so groß war, sind die sich immer wieder begegnet bei gesellschaftlichen Anlässen, bei Sachen. Und für diesen Presbyter war es üblich, wenn eben David Hume den Raum betrat, hat der Presbyter den Raum verlassen, um ein Zeichen zu setzen, mit dem will ich nichts zu tun haben. Das ging über Monate so und irgendwann ist David Hume diesem Presbyter nachgegangen und der hat gesagt, es wäre mir sehr recht, wenn wir uns gegenseitig näher kennenlernen könnten. Dann hat der Presbyter gesagt, der gläubige Mann, wieso das denn? Nun sagt er, wenn ich recht informiert bin über den Glauben, den Sie leben, dann werden wir in Zukunft viel Zeit miteinander verbringen. Ich werde in der Hölle sein wegen Gottlosigkeit. Sie wegen Lieblosigkeit. Liebe und tue, was du willst. Das ist das, was die Ankläger komplett vermissen lassen. Und überall da, wo Liebe nicht ist, die Agape, die hingebungsvolle Liebe zum anderen, da ist dem Widersacher viel Raum und Platz gegeben, dass er angreift, Leben zerstört und furchtbare Dinge tut. Deshalb wollen wir uns erinnern lassen daran, wie wichtig es ist, dass wenn wir Dinge tun, auch wenn wir in Klarheit und Wahrheit Dinge sagen und tun müssen, aber dass wir sie immer in und aus hingebungsvoller Liebe tun wollen. Ein zweites, was die Ankläger sind, sie sind die Lieblosen, sie sind aber auch die Versucher. So heißt es hier, das sagten sie aber, ihn zu versuchen, Jesus zu versuchen, damit sie ihn verklagen konnten. Sie versuchen den lebendigen Gott, Jesus Christus versuchen sie. Und sie versuchen das eben mit so einer Trickserei, weil sie wissen, wenn wir Jesus jetzt diese Fangfrage stellen, was soll denn jetzt mit ihr geschehen? Dann haben wir ihn vermeintlich, jetzt haben wir ihn. Entweder sagt er jetzt, ja, was sollen wir machen, Steine drauf, dann können wir nur sagen, der ist ja genau wie wir, gar kein Thema, Haken dran. Oder Er entpuppt sich als Liberaler und nach all dem, was wir gehört haben, wird er dann das Gesetz nicht vollstrecken halt, aber dann haben wir ihn am Wickel. Wir sind sowieso die Sieger. Wir haben ihn ausgetrickst, das denken Sie. Und das ist etwas ganz Schwerwiegendes in der Bibel, wenn da steht, jemand versucht Gott. Wir können und sollen Gott nicht austricksen. Das ist etwas, wogegen die Bibel ist, dann steht der lebendige Gott gegen uns. Es gibt Ausleger, die zu dieser Stelle sagen, weil dann ja Jesus hingeht, zweimal gesagt wird, er beugt sich vor und malt in dem Sand. Die sagen, da malt er ihr Todesurteil rein, weil er sagt, weil sie ihn versuchen. Die beziehen sich dann auf Jeremia 17, da heißt es, alle, die dich verlassen, müssen zu Schanden werden und die Abtrünnigen, dann kommt es, müssen auf die Erde geschrieben werden, denn sie verlassen den Herrn. Ich komme da gleich noch am dritten Punkt zu, dass ich nicht glaube, dass das tatsächlich die Wahrheit ist, aber manche Leute sagen das ganz ausschließend, kann man das auch nicht. Sie versuchen Gott, weil wehe dem, der Gott versucht. Und das wird dir hier gesagt, das, was sie tun, ist mit das Schlimmste, was man tun kann, den lebendigen Gott versuchen. Und nach da kann man sagen, ja, also wir tun das ja nicht. Bitte, liebe Brüder und Schwestern, lasst immer wieder in uns gucken, ob wir nicht Gott versuchen. Die Bibel erzählt von Apostelgeschichte 6 der Saphira, Apostelgeschichte 5 der Saphira, die da Gott versucht, indem sie die Gemeinde belügt, wo sie so ein bisschen Geld zur Seite trägt. Da wird gesagt, du hast den Heiligen Geist versucht. In meiner Schule habe ich einen Lehrer gehabt, der ist irgendwann in der, ich meine, Jahrgangsstufe 11 gewesen, hat er dann vor der Klasse eine Geschichte erzählt, wie man vermeintlich Gott widerlegen könnte. Und hat er so gesagt, ja, Gott kann ja nicht einen Stein schaffen, den er selber nicht hochheben kann. Also es war dann in seinem Denken so nach dem Motto, entweder ist Gott nicht stark genug, so einen Stein zu schaffen, oder er ist nicht kräftig genug, den hochzuheben. Und das war von seinem begrenzten Intellekt dann so nach dem Motto, der Beweis gegen Gott. Ich bin damals ein Schüler gewesen, aber habe damals schon vehement widersprochen, habe gesagt, das kann Gott. Das können Sie nicht denken, aber dass es das eben eine Versuchung des lebendigen Gottes ist. Was man nicht machen soll, wir sollen und dürfen Gott nicht versuchen. Das ist gegenüber Gott Lieblosigkeit, ist eine Frage gegenüber den Mitmenschen halt, was sie getan haben. Die Versuchung Gottes ist mit das Schlimmste, was wir tun wollen können, wenn wir meinen, ihn austricksen zu können. Und nicht nur das, Versuchung bezieht sich nicht nur auf das Austricksen, wo man vielleicht meint vor Gott, naja, ich habe dem irgendwann mal versprochen, meinen Zehnten zu geben, aber jetzt muss ich ja mal gucken, wie ich den entweder berechne. Also ist das jetzt tatsächlich der Zehnte, tatsächlich von meinem Bruttolohn, von meinem Nettolohn und kann ich meine Versicherung abschließen, so ein bisschen wie man mit dem Staat so ein bisschen rumtrickst bei seiner Steuererklärung und sagt, das alles gebe ich noch an und irgendwann sage ich so, dann rechne ich vor Gott Dinge klein, merke aber im Gewissen, da klagt es mich an. Fang bloß nicht an, Gott zu versuchen, so nach dem Motto, ich gucke mal, wie weit ich mit dem Allmächtigen gehen kann, wann der zuschlägt, wann seine Rache kommt. Niemals Gott versuchen. Aber nicht nur mit solchen Tricksereien Gott nicht versuchen. Die Bibel spricht auch von anderen Stellen, wie man Gott versuchen kann. Wenn man zum Beispiel an seiner Gegenwart und seiner Fürsorge zweifelt. In der Bibel wird gesagt, 5. Mose 6, ihr sollt Gott, den Herrn, euren Gott, nicht versuchen. Das ist das Wort, das Jesus auch gebraucht gegenüber dem Widersacher, als der kommt und ihn versucht. Ihr sollt Gott, den Herrn, nicht versuchen, wie ihr ihn, so heißt es dann weiter, in Massa versucht habt. In Massa, das ist die Geschichte aus 2. Mose 17, ist das Volk in der Wüste und sie fangen an zu zweifeln an der Gegenwart Gottes. Sie sagen, ist er denn in unserer Mitte, wird er uns helfen können? Und damit versuchen sie Gott. Und bitte, liebe Brüder und Schwestern, egal wie tief ihr in irgendeinem Leid oder irgendeiner Schwierigkeit drin seid, egal in welcher Wüstenzeit ihr seid, versucht niemals Gott in dem Sinne, dass ihr sagt, der ist ja vielleicht gar nicht da. Der hilft mir gar nicht. Gott hat zugesagt, dass wenn wir an ihn glauben, dass er uns nicht lässt und dass er uns hält. Und da wollen wir ihn niemals versuchen, indem wir das anzweifeln. Es gibt auch noch eine andere Form der Versuchung. Die Bibel spricht davon, als Jesus vom Teufel selber versucht wird, das ist eben schon gesagt, wo er dieses Wort dann entgegenhält, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen. Als nämlich der Teufel kommt und sagt zu ihm, hey Jesus, stürz dich von den Zinnen dieses Tempels runter. Gott wird ja seine Engel senden und dich halten. Und Jesus entgegnet, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Auch da warne ich in der Seelsorge immer wieder Geschwister vor, nicht so von Gott, sondern nach dem Motto, bedingte Wunder abzuverlangen. Ich mache jetzt das als Mensch und dann musst du so handeln. Das funktioniert mit deinem Hund zu Hause, dem kannst du ein Stück Wurst vorhalten und dann dreht er sich, wenn du es ihm beigebracht hast, dreimal im Kreis. Aber unser lebendiger Gott funktioniert nicht so. Da versuchen wir den durch. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Du darfst ihn um alles bitten, aber so nach dem Motto, ich habe da einen Anspruch drauf und das muss dann passieren. erzähle mal so ein ganz banales, aber dämliches Beispiel von zwei jungen Menschen, das ist schon eine ganze Weile her, die wirklich klar im Glauben standen und wollten Gott wirklich ein Stück weit so prüfen, ob das denn alles stimmt. Und zwar sind die an den See gegangen, haben sie auf den Steg gesetzt, haben gesagt, ja, wenn wir glauben, dann muss es uns doch möglich sein, auf dem Wasser zu gehen, eben wie Petrus. Und dann haben sie gebetet, eine ganze Stunde halt nicht, und dann sind sie rausgegangen auf das Wasser und sind untergegangen. Ich habe ihnen dann gesagt, Leute, ihr hattet von Gott nicht den Befehl, ihr habt ihn versucht ein Stück weit. Tut das nicht, tut darüber einfach dann Buße. Wir wollen Gott nicht versuchen. Wir können Gott alles bitten und wir dürfen wissen, er hat jedes Gebet, aber so nach dem Motto, wir können ihm ein Wunder abverlangen. Das funktioniert bei diesem lebendigen Gott nicht. Wir tun dann irgendwas und dann sagen wir, jetzt musst du aber so. Ich habe so lange gefastet, so viel gespendet, das getan. Das ist Religiosität, so funktioniert unser lebendiger Gott nicht. Nein, da passiert irgendwann der Punkt, wenn wir ihn sogar versuchen halt. Also das ist das, was sie hier falsch tun. Die Ankläger, sie versuchen Gott, hier in dem Fall mit Trickserei. Aber es gibt auch andere Dinge, mit denen wir Gott versuchen können. Und da sollen wir immer wieder in uns schlagen, dass wir gucken, dass wir das nicht tun. Übrigens dieses Wort, was wir auch gleich beten werden, und führe uns nicht in Versuchung. Da denken ja viele so nach dem Motto, ja, Gott soll uns davor bewahren, eben nicht hier in weltliche Versuchungen mit der fremden Frau oder mit irgendwelchen falschen Spekulationen mit Geld oder sonst irgendetwas reinzukommen. Das ist tatsächlich die horizontale Ebene, das meint das auch. Aber es gibt auch eine vertikale Ebene. Führe uns bloß nicht zu einem Leben, mit dem wir dich versuchen, mit irgendwelchen Tricksereien oder wo wir deine Fürsorge anzweifeln. Herr, führe mich nicht da in Versuchung. Natürlich will der Widersacher, das ist ja sein ureigenstes Gott, versuchen und auch Menschen reizen, zu versuchen, dass sie denken, Gottes Wort stimmt nicht und ich mache das anders. Führe uns nicht in Versuchung. Ein drittes aber auch, was die Ankläger sind, sie sind auch Bekehrte. Sie sind nicht nur lieblos, sie sind nicht nur Versucher, das ist ja alles negativ, sie sind auch bekehrt. Und das ist das Tolle an dieser Geschichte, ähnlich wie auch bei der Frau. Da waren ja auch die Dinge Täter, Opfer, aber dann vor allen Dingen, sie ist gesegnet. Aber auch hier, sie sind die Bekehrten. Etwas ganz Wunderbares. Die sind so weit weg von Jesus, die wollen ihn anklagen. Denen ist diese Frau egal. Aber dann begegnet ihnen Jesus in seinem Wort. Und das verändert alles. Diese Selbstdurchsetzungskraft des Wortes Gottes. Jesus sagt nur, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Nicht mehr und nicht weniger. Dieses Wort kriegen sie von Jesus gesagt. Und das wirkt. Es ist ganz interessant, dass die Bibel dann sagt, und dann, als dieses Wort ausgesprochen ist, geht einer nach dem anderen fort, die Ältesten zuerst. Da bekehren sie sich von ihrem falschen Handeln. Da wollen sie auf einmal Jesus nicht mehr reinlegen. Da wollen sie auch diese Frau nicht mehr umbringen lassen, sondern auf einmal sind sie durch das Wort Gottes auf etwas ganz anderes geworfen worden. Ich glaube, das sagt die Bibel hier nicht umsonst, dass die Ältesten zuerst weggehen. Und ich glaube nicht, dass die Ältesten zuerst weggehen, weil sie am wenigsten Testosteron haben, ob des Alters. Und die Jungen stehen bleiben, die wollen ein bisschen hier Party haben, die wollen noch weitermachen, die sind ein bisschen da auf Krawall gebürstet. Ich glaube, dass deshalb die Ältesten zuerst weggehen, weil sie am meisten Sünde getan haben. Das ist ja klar, je länger ich lebe, desto mehr mache ich falsch in meinem Leben. Und dann fangen die an zu reflektieren. Und dann zählen sie auf, so stelle ich mir das vor. Wer von euch ist ohne Sünde? Und haben gedacht, wie oft hätte ich nicht den Stein verdient gehabt. Ich gehe mal besser weg, ich habe damit nichts mehr zu tun. Das setzt sich durch, diese Erkenntnis. Sie kehren ab von ihrem falschen Handeln, von ihrem falschen Tun. Sie haben etwas verstanden. Und zwar nur durch das Wort Gottes. Und das ist auch etwas, was wir immer wieder erleben werden, wenn wir Jesus nachfolgen. Dass wir Dinge falsch machen in dieser Welt. Ich habe das eben beim ersten Punkt gesagt, wir sind Täter. Aber Gott sei Dank spricht uns der Herr immer wieder an durch sein heiliges und lebendiges Wort. Und es gibt uns immer wieder Gelegenheit zu erkennen, was falsch ist, um dann umzukehren. Und möge der Herr das schenken, dass wir werden wie eben diese Ankläger in dieser Geschichte. Nicht mit ihrer Lieblosigkeit, nicht mit ihrem Versuchen Gottes. Das ist falsch. Aber dass, wenn wir etwas falsch gemacht haben, wenn wir lieblos waren, wenn wir Gott versucht haben, dass wir dann das erkennen und genau wie sie umkehren halt, uns bekehren, weg von dem falschen Handeln. Das zu den Anklägern, das wollen wir lernen, sie waren lieblos, wir sollen nicht lieblos sein, sie haben Gott versucht, wir sollen Gott nicht versuchen, aber wenn wir dann gefallen sind, dann sollen wir wie sie umkehren von unserem falschen Weg. Und ein drittes und letztes, was ich uns vor Augen stellen möchte, die Person schlechthin, unseren Herrn und Heiland Jesus Christus, der Herr. Und auch da wieder drei kurze Punkte, er ist der Abwartende, er ist der Befreier, und er ist der Lehrer, und das dürfen wir lernen, uns neu daran erinnern lassen an diesem Punkt. Er ist der Abwartende. Ich habe es eben schon gesagt, Zweimal heißt es hier, Jesus beugt sich vor und malt in der Erde. Ich sagte eben schon, ich glaube nicht, dass es sich bezieht auf diese Stelle Jeremia 17, das kann sein, aber ich glaube das nicht so stark, sondern es macht uns deutlich, dass Gott Geduld hat. Er hat auch Geduld mit diesen Schriftgelehrten und Pharisäer, die ihn versuchen, die diese Frau töten wollen. Er wartet erstmal ab. Natürlich hätte Gott sofort diese Antwort auch parat gehabt. Natürlich hätte Gott in Jesus Christus sofort anders handeln können. Aber er hat erstmal Geduld. Er wartet ab. Geduld übrigens ist eine Eigenschaft unseres lebendigen Gottes, spricht die Bibel immer wieder davon im Wochenpsalm, in der letzten Woche, Psalm 103 etwa, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er gibt ihnen nochmal Zeit. Und dieses anderen Menschen Zeit geben, abwarten, nicht sofort das Anathema, die Verurteilung sprechen, nicht sofort das Urteil parat haben, ist etwas ganz Wichtiges. Nochmal eine Runde mehr drehen. Das ist ein ganz besonderes Bild. Der lebendige Gott beugt sich und malt im Sand, in der Erde. Was werden die wohl zu Anfang gedacht haben? Was ist denn jetzt mit dem los? Ist er jetzt irgendwie psychisch krank? Wir haben ihn gerade angesprochen, er muss doch reagieren. Nein, das tut er eben nicht. Er malt erstmal in der Erde, wartet ab. Und auch das ist etwas, was uns die Bibel rät. Dieses Geduld haben, was Gott hat, dass wir das auch immer wieder haben. Wir wollen ja immer alles jetzt gleich und sofort. Aber die Bibel rät zu Geduld. Und gerade auch in geistlichen Dingen. Habt Geduld. Habt Geduld mit den Menschen eurer Familie, für die ihr schon so lange betet. Verzweifelt nicht, betet weiter. Habt Geduld. Betet für sie, dass sie zum lebendigen Glauben kommen. Habt vor allem aber Geduld und betet. Wir sind ja heute in dem wunderbaren Wort aus Römer 12 dazu aufgerufen worden, beharrlich im Gebet zu sein, für andere Leute zu beten und nicht direkt die Urteile zu sprechen. Ich erinnere mich, da bin ich junger Pastor gewesen in meiner alten Gemeinde im Siegerland. Da mussten wir vom Presbyterium her eine Entscheidung treffen über eine Mitarbeiterin. Das war nicht ganz einfach, der mussten wir etwas sagen. Und es war zu befürchten halt, dass sie darüber die Mitarbeit quittieren wird. Das war sehr unangenehm, aber wir mussten es ansprechen. Das war glasklar, ging nicht anders, das stand einfach im Raum. Und frisch dynamisch froh, wie ich eben so bin, haben wir das alles besprochen, ganz klar gesagt. Ich gehe dann hin und werde das machen. Ich war damals Presbyteriumsvorsitzender, das war meine Aufgabe. Und dann hat ein älterer Bruder, der schon lange in der Ewigkeit gesagt, ja, lass uns einfach noch 4 Wochen bis zur nächsten Sitzung warten und wir beten erstmal alle. Wir beten das erstmal alle durch. Haben wir dann gemacht. Und ich kann euch das zur Ehre des lebendigen Gottes sagen. Wir haben gebetet. Und einen Tag vor der nächsten Presbyteriumssitzung, wo dann final gesagt worden wäre, jetzt musst du hingehen, jetzt werden wir das umsetzen, was wir letztes Mal beschlossen haben, ruft diese Mitarbeiterin an, die ehrenamtlich, und sagt, du Olli, ich muss mal mit dir sprechen. Folgendes ist vorgefallen, sie hat dann selber darauf Bezug genommen und ich würde gerne erstmal für eine Zeit die Mitarbeit ruhen lassen. Halleluja. Es wäre hundertprozentig so gewesen, wenn ich 4 Wochen zuvor hingegangen wäre, wir hätten den Streit und den Konflikt gehabt. Wir haben gebetet, wir haben noch eine Runde mehr gedreht und auf einmal löst Gott Probleme von ganz alleine, weil wir die Hände gefaltet haben. Hier wartet Gott eben auch ab und das ist etwas Wichtiges. Wie gesagt, wir müssen nicht sofort gleich immer jetzt, so wie uns die Welt einredet, so nach dem Motto, sondern wenn ein Gott sich erstmal runterbeugt und im Sand malt, dann dürfen wir manchmal auch eine Runde mehr drehen. Das ist das Erste, der Herr ist der Abwarten, ganz tolles Bild über Jesus hier, der im Sand malende Gott. Er ist zweitens der Befreier. Er befreit diese Frau vom Ergebnis ihrer Sünde. Sie war Täterin, haben wir im ersten Punkt aber ihr gesagt. Und das Ergebnis ist der Tod. Aber Jesus befreit sie. Und das ist etwas Wunderbares, dass sie das annehmen darf, diese Befreiung von Jesus. Und das möchte ich euch zusprechen. Wir wollen ja heute lernen für unser Lernen. Das ist ja biblische Wahrheit. Ihr seid, wenn ihr bei Jesus seid und eure Schuld bekannt habt, befreit von der Sünde. Und weil ich weiß, dass viele Geschwister damit Probleme haben, die gehen zwar unter das Kreuz, aber können das nicht so richtig annehmen, haben Probleme, wirklich, bin ich jetzt wirklich befreit? Das kann doch nicht so einfach gewesen sein. Ich habe hier gebetet, bitte Herr, vergib mir, ist es dann wirklich, ja, wenn du das im Herzen klar gesagt hast, ist das so? Deshalb möchte ich dir das nochmal zusagen. Du bist wie diese Frau befreit. Ich verdamme dich auch nicht, wenn du zu Jesus kommst. Er ist der Befreier. Dann ist deine Schuld weg. Und wenn du mir das jetzt nicht glaubst, bitte dann lies morgen noch einmal die Losung. Morgen Losung, Psalm 103, 12. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Das möchte ich denen zusprechen, die vielleicht immer noch an so einer Sünde festhalten, die sie aber schon längst bekannt haben, dem Herrn gebracht haben. Du darfst loslassen. Er ist dafür auf Golgatha gestorben. Und du darfst neu befreit weiterleben. Befreit von der Sünde und auch befreit vom Tod. Das ist ja auch so ein Motiv hier. Diese Frau bekommt nicht das Todesurteil vollstreckt. Die darf weiterleben. Das ist etwas Großartiges. Sie darf weiterleben. Und das ist auch das unsere Geschichte. Wir dürfen weiterleben, selbst wenn denn der Tod eigentlich final kommt. Ja, wir werden eines Tages auch biologisch sterben. Aber wenn wir Jesus haben, dann haben wir ewiges Leben, weil er uns ja vom Tod befreit hat. Er ist der Befreier. Das ist die Kunde dieses wunderbaren Textes in der tiefsten Tiefe. Jesus hat die Frau vom Tod befreit, weil sie vor ihm steht. Und wenn du vor Jesus stehst, Halleluja, dann darfst du wissen, bist du befreit vom Tod. Wenn er dein Anwalt ist, brauchst du den Tod nicht zu fürchten, sondern er ist der Eingang in etwas Wunderbares. Aber nicht nur die Frau befreit er, er befreit auch die Pharisäer und Schriftgelehrten von ihrem lebenszerstörerischen Handeln. Die wollen ihn anklagen und sie wollen die Frau töten. Und dann spricht er ein Wort und es wird auf einmal alles gut und es ist alles in Ordnung. Das tut das Wort Gottes. Und dann werden Sie jetzt vielleicht die eine oder andere wieder sagen, ach ja, nicht also evangelikaler Theologe, der traut dem Wort Gottes das zu. Ich bin so froh und dankbar, dass wir in der Geschichte so viele Beispiele finden, wo auch Leute, die nicht gläubig sind, gefunden haben, wie die guten Ratschläge Jesu zur Lebensförderung sind. Ein ganz großer Mensch, leider kein Christ, Mahatma Gandhi, der ist in jungen Jahren zum Studium der Bibel gekommen, war begeistert von der Bergpredigt. Und als er dann politische und gesellschaftliche Verantwortung in Indien hatte, unter der englischen Besatzung, da hat er gesagt, Leute, wenn wir hier Gleiches mit Gleichem vergelten, da kommen wir hier nie los. Da sind die Engländer stärker, da wird Blut in Massen fließen. Aber lasst uns mal die Ethik der Bergpredigt funktionieren. Gewaltlosigkeit. Wir beten für unsere Feinde. Und da sind abstruseste Dinge passiert, dass englische Offiziere, Soldaten gesagt haben, wir schießen doch nicht auf diese Leute, die sind wehrlos. Wenn die mit Stöcken kommen oder mit Gewehren, kein Thema, dann mähen wir die alle um. Aber wir können das doch nicht. Das war ein Riesenproblem, womit der Gewaltlosigkeit, tatsächlich mit der Ethik der Bergpredigt, Indien letztlich die Kolonialherrschaft losgeworden ist. Und das waren keine Christen, das ist das Interessante, Wort Gottes funktioniert, das kann man sehen. So wie hier bei den Pharisäern und Schriftgelehrten, durch das gute Wort Gottes sind sie von ihrem lebenszerstörerischen Handeln befreit. Und das ist etwas, was das Wort Gottes tut, dass es uns wirklich befreit. Befreit von den Zwängen dieser Welt und auch zu einem anderen Handeln. Ich habe euch die Perikopentexte diesen Sonntag als Hausaufgabe gegeben auf eurem Predigtzettel oder könnt es im Internet nachlesen. Lest bitte diese Texte. Das sind alles tolle Hinweise, wie wir zu leben haben in dieser Welt. Befreit. Befreit von einem falschen Handeln hin zu einem Handeln, das Gott die Ehre gibt und segnungsreich für den Nächsten ist. Und drittes und letztes. Jesus ist neben dem, dass er der Abwartende hier ist, der Befreier ist, auch der Lehrer. So beginnt dieser Text, er kam in den Tempel und lehrte sie. Und dann sprechen selbst die Pharisäer und Schriftgelehrten ihn an mit Didaskalie, das wird hier in der Lutherbibel übersetzt mit Meister, aber das heißt Didaskalie, das kommt von der Didaktik, heißt eigentlich Lehrer. Jesus ist ein Lehrer. Und wenn man einen richtig, richtig, richtig guten Lehrer hat, sei es, ob das in der Schule war oder wenn ich beim Fußballspielen einen fantastischen Trainer habe, der uns zu einer Meisterschaft führt, oder wenn ich, was weiß ich, als Student irgendwann meine Doktorarbeit schreibe und mein Doktorvater war so ein guter Lehrer, hat mir so geholfen. Ja, was mache ich dann? Ich danke ihm. Jesus ist ein guter Lehrer. Wenn ich das mache, was er mir dann sagt, und ich erlebe, wie das Leben gut wird, wie er mich befreit, wie alles funktioniert, dann bleibt nur eines übrig, der Dank, der Lob und den Preis. Und das wünsche ich mir, dass das, was ihr gehört habt jetzt aus dieser Vorstellung dieser Drei-Personen-Gruppe, wo ihr gehört habt von Gottes Wort, von Jesu Wort, wo er euch gelehrt hat, das war zwar mein unwürdiger Mund, dass ihr das umsetzt und wenn ihr dann seht, dass das segensreich für mein Leben ist, dass ich hier gewartet habe, dass ich um Vergebung gebeten habe, dass ich gegen was Lieblosigkeit etwas getan habe. Wenn ihr das verstanden habt und seht, wie ihr dadurch von Jesus gesegnet werdet, dann sagt ihm, unserem Lehrer, Dank dafür, was er für euch getan wird. Auch das ist etwas, was in der Bibel gefordert wird. Nicht die Ältesten, die der Gemeinde gut vorstehen, die halte man in zweifacher Ehre, besonders die, die sich mühen im Wort und in der Lehre. Und wenn das schon für die Gemeinde gilt, wie viel mehr für denjenigen, der unser aller Lehrer ist, Jesus Christus. Deshalb möchte ich euch im dritten und letzten Punkt dazu aufrufen, das, was ihr verstanden habt in dieser Predigt, was Jesus euch gelehrt hat, nicht was ich gesagt habe, was Jesus euch gelehrt hat vom Wort her, das tut und dankt ihm dann dafür, dass er euch unterrichtet habt. Ich habe die Predigt begonnen mit dieser Geschichte von diesen Reklamheftchen. Wenn man da nicht mehr weiß, was drinsteht, dann ist das zwar so ein bisschen Bildungslücke, aber das ist nicht so schlimm. Wenn man aber nicht mehr weiß, was in der Bibel steht, dann ist das nicht nur eine Bildungslücke, sondern dann ist das etwas Lebenszerstörerisches. Und deshalb hat uns Gott in dieser Lehrgeschichte einfach noch eine Erinnerung an seine biblischen Wahrheiten gegeben, anhand dieser drei Personengruppen, anhand der Frau, des Anklägers und unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Möge dieser Jesus Christus diese Predigt an deinem Glauben und an deinem Leben segnen. Amen. Der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.